Sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste, ich bin Evelyn Zupke, seit dem 17.06.2021 die erste Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur hier am Deutschen Bundestag. Und ich freue mich sehr, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen. Das, was uns widerfahren ist, es haftet an unserer Familie bis zum heutigen Tag, so als wären wir Verbrecher. So beschrieb mir ein Betroffener von Kulturgutentzug die Geschichte seiner Familie. Es ist eine Geschichte geprägt von Entrechtung, von Verlust und vor allem von Stigmatisierung. Seine Familie wurde kurz nach dem Krieg im Zuge der Bodenreform enteignet. Die Familie verlor nicht nur Grund und Boden, ihr Haus und große Teile ihres Besitzes, auch Kunstgegenstände, die seit Jahrhunderten der Familie gehörten, brachte der Staat in seinen Besitz. Die Herrschenden zielten jedoch nicht nur auf die materiellen Werte. Nein, die gesellschaftliche Stellung der Familie als Selbstständige in Land- und Forstwirtschaft entsprach nicht dem gewünschten Bild des DDR-Staates. Ohne Gerichtsverfahren oder die Möglichkeit, Einspruch zu erheben, wurden sie als Unterstützer des Naziregimes eingestuft und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Für die Familie wog diese Stigmatisierung besonders schwer. Waren sie doch zur Zeit des Nationalsozialismus eben keine Parteimitglieder und eben immer wieder, so zeigen es die persönlichen Unterlagen der Familie, in kritischer Distanz zu den Nazis. Der Entzug von Kulturgut hatte in der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR viele Formen. Zwischen 1945 und 1989 kam es zunächst zur Zeit der sowjetischen Besatzungszone und anschließend in der DDR wiederholt zu unrechtmäßigem Entzug von Kulturgut durch den Staat. Sei es als Teil der systematischen Enteignungswellen im ländlichen Raum, wie bei der von mir beschriebenen Familie, oder als Folge von der Zwangsaussiedlung aus dem Gebiet der innerdeutschen Grenze. Ebenso auch bei Flucht oder Ausreise nutzten die DDR-Behörden die Not der Betroffenen aus, um ihnen Kulturgut zu entziehen. Die Abgabe des Kulturgutes erfolgte in der Regel für die Betroffenen zu nicht hinnehmbaren Bedingungen oder unter direktem Zwang. Der Entzug von Kulturgut ist für die Betroffenen weit mehr als ein materieller Verlust. Viele Betroffenen beschreiben mir diese Erfahrung als den Verlust eines Teils der eigenen Identität, oftmals verbunden mit vielschichtigen Repressionserfahrungen der eigenen Familiengeschichte. Für die meisten Betroffenen wiegt dieser Aspekt deutlich schwerer als der materielle Werteverlust. Die schmerzvolle Erfahrung des Entzugs des Kulturguts verfolgt die Betroffenen und ihre Angehörigen bis in die Gegenwart. Im Umgang mit dem Kulturgutentzug stehen die Betroffenen immer wieder vor großen Herausforderungen. Sie treffen auf eine Gesellschaft, die viel zu wenig über diese Form des Unrechtes weiß. Das Ziel der Behörden in SBZ und DDR, die beschriebene Stigmatisierung der Betroffenen, sie setzt sich so insbesondere im ländlichen Raum fort, zum Teil bis in die Gegenwart. Das, was uns widerfahren ist, es haftet unserer Familie bis zum heutigen Tag an, so als wären wir Verbrecher. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten, entzogenes Eigentum heute noch zurückzuerhalten, nicht gegeben oder mit sehr hohen Hürden verbunden. Als SED-Opferbeauftragte des Deutschen Bundestages ist es mir daher wichtig, auch dieses herausfordernde Thema immer wieder ins Parlament zu tragen. Es ist ein Thema, bei dem viele Entwicklungen in den letzten Jahren angestoßen worden sind. Entwicklungen, auf die in dieser Wahlperiode aufgebaut werden kann. Daher bin ich sehr dankbar, dass der Koalitionsvertrag die Stärkung der Aufarbeitung der SED-Diktatur einschließlich des Kulturgutentzuges in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR als Ziel benennt. Mit dem heutigen Fachgespräch möchte ich hierzu im Bundestag einen ersten Aufschlag machen. Ich freue mich daher sehr, dass so viele Abgeordnete und so viele Referentinnen und Referenten aus den Fraktionen und den MdB-Büros meiner Einladung gefolgt sind. Ebenso herzlich möchte ich die Expertinnen und Experten begrüßen, die uns heute aus unterschiedlichen Perspektiven dieses Thema näher bringen werden. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Deinert vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste. Das Zentrum wurde 2015 vom Bund, Ländern und 3 kommunalen Spitzenverbänden gegründet und hat die Bündelung von Aktivitäten und Förderung der Provenienzforschung zum Auftrag. Vielen Dank, lieber Herr Deinert, dass Sie uns näher an das Thema einführen werden. Was heißt es, als Familie von Kulturgutentzug betroffen zu sein? Darüber möchte ich mit Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg sprechen. Sie selbst haben Vertreibung und Kulturgutentzug erlebt und haben Jahrzehnte für die Anerkennung des begangenen Unrechtes gekämpft. Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Kommen bedanken. Freiherr Speck von Sternburg engagiert sich nicht nur für dieses Thema. Im Februar dieses Jahres hat die Stadt Leipzig ihm für sein großes gesellschaftliches Engagement das Ehrenbürgerrecht verliehen. Hierzu nochmal meinen herzlichen Glückwunsch. Wie kann man konkret mit entzogenem Kulturgut umgehen, welches sich heute in Museen befindet? Hierzu wird Alexander Sachse vom Museumsverband Brandenburg berichten. Er ist Autor einer vielbeachteten Handreichung, die neben vielen Informationen zu den Hintergründen ganz konkrete Handlungsansätze bietet. Diese Broschüre, wie ich sehe, wurde uns hier auch zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Anschließend möchten wir diskutieren mit Expertinnen und Experten, für die dieses Thema in ihrer Arbeit eine besondere Bedeutung hat. Ich freue mich sehr, dass die Landesbeauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Dr. Maria Noke, die Direktorin des Museums Schloss Bernburg, Christiane Heinevater, der Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Johannes Beleitis, und der Geschäftsführer des Museumsverbandes Brandenburg, Dr. Arne Linnemann, heute bei uns sind. Das heutige Fachgespräch soll ein Ort der Information und des Austausches sein. Daher freue ich mich besonders auch auf Fragen und Hinweise aus Ihren Reihen. Vielen Dank. Lieber Herr Deinert, ich freue mich auf Ihre Einführung. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sprechen darf. Vielen Dank für die Einladung und das Interesse Ihrerseits. Ein paar Worte vielleicht zu meiner Person. Ich bin wissenschaftlicher Referent am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Es wurde schon genannt. Ich kürze es in meinem Impulsvortrag immer ab als DZK. Nicht irritiert sein, einfach aufgrund der Kürze. Ich bin dort wissenschaftlicher Referent für die Kulturgutentziehungen in SBZ-DDR. Ich glaube, man muss es kaum erklären, aber SBZ ist die Abkürzung für die ehemalige sowjetische Besatzungszone und DDR. Und als Impuls möchte ich Ihnen natürlich einerseits eine kurze Einführung ins Thema geben, aber ebenso gerne auch eine Einführung in die eigentliche Problemlage, wegen der wir heute hier sitzen und uns austauschen wollen. Und die Problemlage wird eigentlich ganz gut durch ein Gespräch verdeutlicht, was ich vor rund 10 Jahren geführt habe. Da war ich vor meiner Arbeit am DZK Provenienzforscher und saß in einem Museum ungefähr mittlerer Größe. Und ich blätterte das historische Eingangsinventar durch aus DDR-Zeiten und zuvor und habe seitenlang die Zugänge aus der Bodenreform dort gesehen. Und auf 2 Doppelseiten waren die Übernahmen aus dem nahen Schloss T verzeichnet. Also es waren Gemälde, Vasen darunter, andere Porzellane, Münzen, Bücher und so weiter. Aber nur bei 4 Objekten von 2 Doppelseiten, nämlich bei 4 chinesischen Vasen, war jeweils ein langer Strich durchgezogen, um zu markieren, dass diese Objekte nach der Wiedervereinigung in den 90er Jahren an die Alteigentümer des Schlosses T zurückgegeben worden waren. Ich fragte den Museumsleiter dann, warum nur diese 4 Vasen zurückgegeben wurden und nicht auch alle anderen Gegenstände. Und er antwortete, weil nur die 4 Vasen zurückgefordert worden sind, mehr wollte man wohl nicht wiederhaben. Ich fragte weiter, Aber die Besitzer von Schloss T haben vielleicht gar nicht gewusst, dass im Museum noch mehr aus ihrem Familienbesitz ist. Und er sagte, mit der Familie selbst hatten wir auch gar keinen Kontakt. Wir hatten nur Kontakt zum Vermögensamt, denn an die Vermögensämter mussten sich die Familien wenden, wenn sie etwas zurückhaben wollten. Und ich wieder. Aber wenn die Familie heute zum Beispiel eines ihrer Gemälde im Museum hängen sieht und es zurückhaben will, und er wieder drauf, dann ist da leider nichts zu machen. Die Anspruchsfristen sind alle abgelaufen. Das waren also die Antworten des Museumsleiters. Und mit seinem Vorgänger aus DDR-Zeiten hatte ich damals ebenfalls Kontakt aufgenommen. Und der war sogar der Ansicht, es ist nicht wichtig, wie ein Objekt ans Museum kommt, sondern nur, dass es ans Museum kommt. Außerdem ist ein Sammlungsleiter nicht zum Verteilen da, sondern zum Bewahren der öffentlichen Sammlung. So also seine Meinung. Und diese kurzen Gesprächsausschnitte machen Ihnen schon deutlich, dass wir heute diese passiven Haltungen wohl nicht mehr ohne weiteres teilen würden, zumindest nach den gesellschaftlichen und politischen Debatten zu nationalsozialistischem Raubgut und zu kolonialem Raubgut. Möchten heutige Sammlungsleiter und die Öffentlichkeit wissen, woher jedes einzelne Objekt stammt, welche Geschichte ihm anhaftet und wie einvernehmlich es überhaupt erworben wurde. Wir treten heute also mit moralisch-ethischen Fragen an die öffentlichen Sammlungen heran und die beiden zitierten Museumsleiter argumentierten eher eigentumsrechtlich. Was da ist, bleibt da und wenn Rückforderungsfristen verstrichen sind, bleibt alles, wie es ist. Die gesamten 1990er Jahre waren von Bewältigungsversuchen, so will ich es mal nennen, mit entsprechenden Gesetzen markiert. Dabei sind zu nennen, ich will sie nur ganz kurz zeigen, damit alle wissen, was damit gemeint ist, 1990 das Vermögensgesetz, dann verschiedene Rehabilitationsgesetze, 1992 und fortfolgende, sowie das EALG als Mantelgesetz und darin besonders das Ausgleichsleistungsgesetz für die Bodenreformopfer und alle, die während der SBZ ihre Besitztümer verloren haben, maßgeblich. Die Rückgabepraxis nach 1990, um die sozialistischen Eigentumsverschiebungen und Verstaatlichungswellen rückgängig zu machen, war für Grund und Boden, für Firmeneigentum und sonstige Immobilien gut geeignet. Sie war dafür gemacht, möglichst schnell wieder Eigentumssicherheit und Investitionssicherheit zu schaffen. Aber für Kulturgüter, vom Bild bis zum Buch, waren sie unpassend. Schon die kurzen Fristen von 6 Monaten für das Geltendmachen eines Anspruchs und die hohen Anforderungen an die Geschädigten, jedes einzelne Objekt so zu beschreiben, dass es durch die Vermögensämter auffindbar wird, waren teils unerfüllbar. Das wäre nämlich bei Büchern zum Beispiel, dass sie die gesamte Titelei angeben müssten, damit man eben dieses Buch auch in einer Sammlung wiederfindet. Die Beweislast lag also vollumfänglich bei den Antragstellern, also bei den Opfern. Und wenn dann auch noch Äußerungen der Ämter, der Vermögensämter hinzukamen, die rein verwaltungsjuristisch argumentierten, dann war die Verbitterung auf Seiten der Betroffenen vorprogrammiert. Hier will ich Ihnen nur ein Beispiel zeigen und es zusammenfassen, was das Vermögensamt hier antwortet. Es wird ein Antrag gestellt 1990, dann wird der Antrag noch mal präzisiert 1996, aber das Vermögensamt lehnt ab, weil nämlich präzisiert wurde auf Gemälde, auf Bilder und die waren in dem allgemeinen Antrag 1990 so nicht benannt gewesen, sondern da war nur von Hausrat die Rede. Also wurde der Antrag abgelegt, weil kein fristgerechter Antrag für die Bilder vorläge. Was die entzogenen Kulturgüter anbelangt, ist ein Rechtsfrieden jedenfalls nicht entstanden. Mit diesem fehlenden Rechtsfrieden, mit all seinen Verhärtungen, Unsicherheiten und manchmal auch Ängsten, sind die Museen und Sammlungen bis heute konfrontiert. Das DZK hat deshalb vor 3 Jahren ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um Handlungsoptionen heute, also nach über 30 Jahren, für die betroffenen Einrichtungen zu erläutern. Um Ihnen deswegen auch zu zeigen, von welchem Unrecht, also von welchen SBZ-DDR-Fallgruppen wir eigentlich sprechen, aus denen sich Objekte heute noch in der öffentlichen Hand befinden, kann ich Ihnen die Kapitelüberschriften des Rechtsgutachtens einfach kurz nennen. Eingehen darauf werden wir in unserer Runde später noch dezidiert. Das wären einmal die Enteignungen, die entschädigungslosen Enteignungen der Bodenreform, mit dabei die Schlossbergungen, so genannt, also das Leerräumen der Gutshäuser, die Auflösung von bürgerlichen Vereinen und Stiftungen, Das ist flächendeckend erfolgt in der SBZ-DDR. Das sogenannte herrenlose Kulturgut, was nach Kriegsende eingesammelt wurde, ob es sich im Straßengraben befand oder auf Dachböden. Die Vermögenseinziehungen durch Strafurteile, hier besonders gemeint die Zuchthausstrafen. Sogenannte Republikflucht, also wenn Sie das Staatsgebiet ohne Genehmigung der Behörden verlassen haben. Die ständige Ausreise, das ist das Verlassen des Staatsgebietes mit Genehmigung. Und im Zuge dessen die Inanspruchnahme verlassener Wohnungen und Grundstücke. Dann fingierte Steuerstrafsachen, wo also der Staat versuchte, mit einer fingierten Steuerschuld die Kunstsammlung eines zum Beispiel Kunstsammlers für Devisen zu verkaufen. Dann Zollvergehen, alles, was ihnen an der Grenze abgenommen wurde. Diese sogenannte Aktion Licht, eine Geheimoperation der Staatssicherheit 1962, also unmittelbar nach Mauerbau. Das war das Leerräumen der bis dato noch verschlossenen Schließfächer, auch republikweit. Die Beute hat man auch devisenträchtig verkauft. Dann die ganzen Umsiedlungsaktionen, vor allen Dingen die Zwangsaussiedlungen an der innerdeutschen Grenze. Dann die Aktion Rose, wo die Ferienbetriebe und Pensionen der Ostseeküste verstaatlicht wurden. Und zuletzt die Nachlässe, Kunstsammlung, Künstlernachlässe und Ähnliches, wobei der Erbe im westlichen Ausland lebte. Und bitte machen Sie sich hierzu auch noch bewusst, dass aus all diesen Kontexten Objekte während der gesamten Zeit der DDR dann noch einmal für die westlichen Kunstmärkte für Devisen verkauft wurden und nicht erst seit Mitte der 70er Jahre durch Schalk, Golodkowski oder Koko. Dies bedeutet, dass nicht allein ostdeutsche öffentliche Sammlungen durch Objekte aus diesen Fallgruppen belastet sind, sondern auch westdeutsche, europäische oder sogar transatlantische. Sollten zu diesen Unrechtskontexten einmal an uns oder an die Kultureinrichtungen Fragen gestellt werden, so können wir aktuell nur ganz eingeschränkt antworten, weil zu diesen Fallgruppen, anders als zu NS-Raubgut oder kolonialem Raubgut, keine Provenienzforschung stattfindet, also keine Objektrecherche, jedenfalls derzeit nicht durch das DZK gefördert werden kann. Und das bringt uns zur Arbeit des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in diesem Bereich. Als die Stiftung 2015 gegründet wurde, bestand noch der Koalitionsvertrag der vorherigen GroKo als Kurs des politischen Handelns 2013 bis 2017. Und darin war vereinbart, ich zitiere es Ihnen im Wortlaut, die Restitution von Kunst- und Kulturgut, das von Behörden in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone und DDR den rechtmäßigen Eigentümern entzogen wurde, ist eine noch nicht abgeschlossene Aufgabe. Zur Klärung der Ansprüche früherer Eigentümer muss auch in diesen Fällen die Provenienzforschung verstärkt werden. Hierauf wurde das Thema SBZ-DDR zu einem Aufgabenfeld des DZK. Allerdings entschied unser Stiftungsrat, der zusammengesetzt ist aus Vertretern von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden, es sei noch zu früh für eine Provenienzforschung. Zum einen war die Frage nicht beantwortet, was eigentlich nach einer Provenienzforschung, also was nach der Herkunftsklärung von Objekten als Konsequenz eigentlich passieren soll. Immerhin waren die Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen zuständig und hatten teils abschließende und wie ich gezeigt habe auch abschlägige Bescheide erstellt. Zum anderen war die Unkenntnis über die historischen Abläufe noch zu groß. Also von welchen Akteuren, von welcher Motivation und von welchen Verhältnismäßigkeiten wäre eigentlich auszugehen gewesen. Außerdem, wo wären Akten- und Recherchegrundlagen zu finden? Wie hätte das DZK bei einer Projektförderung durch die Projektförderung die Antragsteller beraten können? Deshalb sollte zunächst Grundlagenforschung Abhilfe schaffen. Die Förderung der Provenienzforschung wurde bis nach Schaffung tragfähiger Grundlagen verschoben. Inzwischen nun aber, das heißt über 7 Jahre später und 27 Grundlagenforschungsprojekte später, gibt es immer noch keine Fördermöglichkeit für eine Provenienzforschung SBZ-DDR und immer noch keinen klaren politischen Aufarbeitungsaufruf dazu. Was sind die Hürden? Die Länderebene war und ist folgender Ansicht. Erstens. Die Bescheide der Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen sind abschließend und auch die ergangenen Urteile dazu sind abschließend. Sie können nicht nachgebessert werden, wenn die Provenienzforschung auf einmal neue Erkenntnisse liefert. Wie lange danach sollte das eigentlich möglich sein? 20 Jahre später oder nach 40 Jahren noch oder nach 100 Jahren? Das Ziel war immer schnellstmögliche Herstellung von Rechtsfrieden und Eigentumssicherheit. Zweitens, die Provenienzforschung könnte in Einzelfällen heute zwar die Grundlage für Restitutionen bilden, dann aber nur, wenn jeweiliges Landesrecht berücksichtigt wird, wie zum Beispiel Landeshaushaltsordnungen oder das Stiftungsgesetz oder eine für das Museum geltende Satzung. Drittens, entgegen den Entscheidungen der Vermögensämter oder der Gerichte kann heute keine Rückgabe auf freiwilliger Grundlage erfolgen. Wird dies angestrebt, so braucht es eine juristische und politische Diskussion vorher. Wenigstens aber bräuchte es eine Art gemeinsamer Erklärung von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden zum heutigen Umgang mit SBZ-DDR-Beständen, um bei öffentlichen Einrichtungen einen Verstoß gegen Haushaltsrecht auszuschließen. Diese Sichtweise würde bedeuten, Provenienzforschung ja, aber bitte ohne weitreichende Konsequenzen, weil diese Konsequenzen die Arbeitspraxis seit den 90er Jahren relativieren würde. Alle Rückgabebegehren sind dieser Einschätzung nach abgeschlossen. Jeder, der zurück verlangt hat, der hat bekommen, was er verlangt hat, sofern er dazu berechtigt war. So sieht es die Länderebene. Und so sahen es die eingangs zitierten zwei Museumsleiter vor 10 Jahren ja auch schon. Und in diesem Dilemma befinden wir uns noch heute. Die Handlungsbedarfe der Museen, Bibliotheken und anderen Sammlungen sind heute noch genauso akut. Und durch die Bundespolitik wurde bisher keine Richtung einer anderen Lösung als 1990 und 1994 mehr gegeben. Ist aber wirklich im Bereich SBZ-DDR die Art von Rechtsfrieden eingetreten, die wir uns vorstellen und mit der wir ruhigen Gewissens unsere Sammlungen verwalten wollen? Vor 10 Jahren zumindest wurde medial diese Antwort gegeben. Und gibt es nun in unseren Tagen keinen konkreten Aufarbeitungsaufruf der Politik für die Untersuchung der Folgen der zweiten deutschen Diktatur in öffentlichen Sammlungen, dann wird sich die Provenienzforschung als Museumsaufgabe immer nur nach den vorhandenen Kapazitäten innerhalb der Häuser richten müssen. Neben der NS-Raubgutforschung und der Kolonialraubgutforschung wären das hinsichtlich SBZ-DDR allenfalls Zufallsfunde und Beifänge oder, wie ich Ihnen hier zeigen möchte, das Lesen der Zeitung, der man dann die transparente Aufarbeitung einfach überlässt. Ja, noch einmal zurück. Wie formulierte es der Koalitionsvertrag 2013? Die Restitution von Kunst- und Kulturgut, das von Behörden in der ehemaligen SBZ-DDR den Eigentümern entzogen wurde, ist eine noch nicht abgeschlossene Aufgabe. Zur Klärung der Ansprüche muss auch in diesen Fällen die Provenienzforschung verstärkt werden. Hier stehen wir seit Jahren am selben Punkt. Während wir bei der Sensibilisierung für das Thema und auch in der Forschung inzwischen mit Riesenschritten vorangekommen sind, einerseits durch die Grundlagenforschung, die das DZK momentan fördern kann, und andererseits durch die Eigeninitiative der Museumsverbände, die ich hier hervorheben möchte, weil sie gemeinsam mit uns nicht müde werden, immer wieder den bestehenden Handlungsbedarf deutlich zu machen, beispielsweise durch Tagungen, durch Publikationen, durch Beratung ihrer Museen oder durch Gespräche, wie mit den Aufarbeitungsbeauftragten der Länder, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur oder der SED-Opferbeauftragten, wie heute hier mit Ihnen im Austausch. Danke für Ihr Zuhören.
Ich komme nun zum nächsten Vorstand unserer Zeit sagen, Herrn Wolf-Dietrich Freier, auf die weite, beschwerliche Reise hierher in den Deutschen Bundestag. Nein, das freut mich, zu uns gemacht haben. Wir haben verabredet, dass ich Sie zunächst vorstelle. Und damit beginne ich auch. Sie wurden am 17.02.1935 in Stolp im ehemaligen Hinterpommern, heute Polen, geboren und entstammen einer alten Leipziger Kaufmannsfamilie. Sie sind 1945, Sie sind der Urenkel des Leipziger Kaufmanns Maximilian Ritter von Speck, Freiherr von Sternburg, der von 1776 bis 1856 gelebt hat. 1945 sind Sie mit Ihrer Mutter und Ihren 3 Geschwistern vertrieben worden aus Stolp in Pommern und kamen nach Pasewalk, das im heutigen Mecklenburg-Vorpommern liegt. Ihre Familie wurde in der DDR enteignet. Zu den mehr als 200 Objekten zählen Meisterwerke von Rubens, Caspar David Friedrich, Lukas Cranach dem Älteren und viele mehr. Die entzogenen Werke wurden im Museum der Bildenden Künste Leipzig aufbewahrt und teilweise dort ausgestellt. In den 70er und 80er Jahren besuchten sie die Messe in Leipzig und besichtigten die Sammlung ihrer Familie. Unter einigen Gemälden sehen Sie ein Schild, erworben 1945. Ich nehme an, das hat Sie sehr erschüttert.
Jawohl.
Dazu kommen wir ja vielleicht noch.
Da kommen wir noch drauf zu sprechen.
Genau. 1994 wurde Ihnen die Familienkunstsammlung rückübertragen. 1996 gründeten Sie die Maximilian Speck von Sternberg Stiftung, um die Sammlung der Stadt Leipzig zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die Sammlung umfasst 202 Gemälde, 126 Zeichnungen, mehr als 500 druckgrafische Blätter aus dem 14. bis 19. Jahrhundert und eine Kunstbibliothek. Sie erhielten mehrere Ehrungen und Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz und wie bereits erwähnt 2025, also in diesem Jahr, zu ihrem 90. Geburtstag, wurden Sie neben Gesine Oltmanns zum Ehrenbürger der Stadt Leipzig ernannt. Das war die Folge. Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?
Nein, ganz sicher
okay.
Nicht. Ich muss da draufdrücken, glaube
genau.
Ich. Ne? Ja, ist mir fast peinlich, liebe Frau Zopke, was Sie alles über mich erzählt haben.
Ich könnte aber Sie mehr erzählen. Auch,
ja, ja.
Aufgrund des Wunsches eines einzelnen Herrn habe ich mich sehr beschränkt.
Jawohl, danke. Ja. Danke, Frau Zopke. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass ich in dieser großen Runde hier sein darf, vor allen Dingen Wissenschaftler, Kulturmenschen. Und ich bin eigentlich ein normaler kleiner Bürger in Leipzig, der natürlich einiges zu erzählen hat, was so meiner Familie passiert ist. Aber ich würde mal eine Überschrift über alles gerne machen. Kultur gehört heute der Öffentlichkeit, gehört dem Volk. Und wenn ich da über meinen Urgroßvater erzähle vor 250 Jahren, der hat schon ein Testament über ein Testament verfügt und hat eben gesagt, er hat ein Majorat, nannte man das damals gebildet, der Älteste der Familie erbt dann diese ganze Sache, hat aber auch Verpflichtungen, und zwar Verpflichtungen gegenüber der Öffentlichkeit. Das war auch schon vor 250 Jahren eigentlich sehr wesentlich, denke ich mir. Diese Verpflichtung hat meine Familie bis 1945 durchgehalten, um auch, Sie haben sehr viele Zahlen jetzt genannt. Diese Majorate wurden 1929 aufgelöst. Meine Familie hielt es aber zusammen bis 1945. Ich bin immer der Meinung, auch in diesem Kreise, ich spreche ja einfach normal weiter, denke ich mir immer wieder, Kultur ist so wichtig für jedes Volk. Und das ist auch wichtig für uns hier in Deutschland. Und daher, Frau Zupke, ich finde es wunderbar, dass sich hier ein Gremium bildet und für Recht, ja, ich sage ich mal, für Recht und Ordnung, kann man fast sagen, es versucht. Wir haben es ja eben gehört, dass es gar nicht so einfach ist in der heutigen Zeit. Aber wir sind alle bestrebt, es zu tun, nicht? Und da würde ich mich auch gerne mit einfügen.
Das tun Sie ja bereits und dafür bin ich sehr dankbar. Und wir werden uns sicherlich auch nicht das letzte Mal gesprochen haben, weil, wie ich schon sagte, es ist ein Aufschlag für dieses Thema, wofür wir gute Grundlagen auch haben im Koalitionsvertrag und viele Menschen, die daran interessiert sind und dazu mitarbeiten. Aber jetzt meine Fragen kommen Sie trotzdem nicht herum.
Aha.
Aber danke für Ihr Grußwort nochmal. Also ich würde Sie gerne fragen, welche Bedeutung, welche Folgen hatte der Kulturgutentzug für Ihre Familie, aber auch für Sie ganz persönlich?
Naja, natürlich eine ganz große Folge. Wir standen 1945 als Flüchtlinge mit nichts da. Also meine Familie hat eigentlich nach dem Krieg wieder mit Null angefangen. dass das geschichtlich in unserer Familie immer eine Rolle gespielt hat. Aber ich zum Beispiel darf erzählen, ich hatte sehr vernünftige Eltern, die Krieg überstanden haben. Vater hat den als Soldat überstanden, Mutter mit 4 Kindern hat alles überstanden, trotz Flucht und so weiter. Und eigentlich sind wir da sehr dankbar. Aber wir haben wieder von Null angefangen, darf man nicht vergessen. Und es ist ja nicht nur meine Familie. Es sind ja hunderte von Familien. Sie haben ja auch von der Schlossbergung vorhin gesprochen. Da war doch das Wichtigste, dass man das erhält, was noch da ist. Nicht? Wenn ich komme übrigens aus Leipzig, Lütschena ist ein Ort 20 Kilometer entfernt. Und wenn ich dann unsere Schlossplünderung, nachdem Gott sei Dank die großen Werte abgesichert worden sind, wenn ich daran denke, dass dann in unserem Schlosshof teure Grafiken, Zeichnungen rumflogen, das ist natürlich schmerzlich, ein schmerzlicher Verlust. Und vor allen Dingen hat es ja auch unserer Familie eigentlich die Hoheit entnommen, für die Öffentlichkeit die Sammlung zu erhalten. Sie dürfen nicht vergessen, ich bin die 5. Generation und wir haben das eben bis 1945 alles erhalten können. Und natürlich ist das eine Verpflichtung. Das ist bis zum heutigen Tage für mich in 5. Generation auch eine Verpflichtung, selbstverständlich. Deshalb bin ich auch sehr gerne hier heute zu Ihnen gekommen, Frau Zupke, obwohl hier natürlich wesentlich Damen und Herren sind, die fachlich natürlich besser versiert sind wie ich, wenn ich Ihren Vortrag jetzt eben gehört habe. Aber ich habe wieder doch interessante Sachen gehört.
Gab es denn Gegenstände, die einen besonderen, auch immateriellen Wert für Sie und Ihre Familie hatten?
Na ja, natürlich, selbstverständlich. Sie haben ja vorhin erzählt, dass ich zweimal zur Leipziger Messe während der DDR-Zeit war. Und wenn man dann, ich bin dann ins Museum, damals war es noch das Dimitrov-Museum, unser Ursprungsmuseum, das auch mein Ururgroßvater mitgegründet hatte in Leipzig, war 1943 zerstört. Und wenn ich dann so durch das Museum ging und ein paar unserer Gemälde, da hängen sie, und dann, was Sie vorhin schon sagten, lese, erworben 1945. Naja, ich habe es zweifach gesehen. Auf der einen Seite bin ich wieder, da lebten noch meine Eltern, kam ich wieder nach München zurück und sagte eigentlich positiv, ach Gott, da sind ja noch Bilder. Bis dahin wussten wir ja gar nicht, was mit unserer Sammlung geschehen war. Da hängen ja noch Bilder und sind da. Dieses Erworben 1945 habe ich vielleicht eher ein bisschen positiv gesehen. Klingt vielleicht jetzt in diesem Kreis etwas eigenartig. Ne? Aber es ist natürlich eine entsetzliche Sache, wenn eine Familie, und ich darf nochmal betonen, ich bin nicht die einzige Familie, der so gegangen ist, um ihr Kulturgut gebracht wird, denke ich mir.
Ja.
Was wollten Sie mich noch fragen, Frau Zupke?
Stimmt ja gar nicht, dass ich Sie bremsen muss. Sie hatten noch auch Sachen mitgebracht, die Sie zeigen wollten. Haben wir darüber?
Ja, wir haben natürlich, klar, vielleicht darf ich noch mal sagen, als das nach der Wende auf mich zukam und ich sie vor allen Dingen auch die ganzen Gemälde zurückbekam, die ja eigentlich eine glückliche Fügung hatten bei uns. Sie wurden 1945, 1946 abgesichert von der Stadt Leipzig. Sie wurden also aus dem Schloss noch rausgenommen und abgesichert. Es gab ja dann zwei Gesetzgebungen, 1992 Enteignung bleiben. Es kam eine Nachbesserung 1994, dass bewegliches Gut zurückgegeben werden muss. Ich war ja nun in der 5. Generation der Erbe. Und da habe ich eigentlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vernünftige Gespräche mit der Stadt Leipzig, damals noch Professor Biedenkopf als Ministerpräsident, München war, in Leipzig war es Oberbürgermeister Lehmann Grube. Und auch meine Familie. Wir hatten nur ein Bestreben, wie behalten wir diese Sammlung zusammen, wie sie bis 1945 zusammen waren. Und das war der Grund mit der Stiftung, weil auch meine Familie sofort zugestimmt hat, dass wir eine Stiftung gründen, in der Hoffnung, dass die Sammlung auch in Zukunft zusammenbleibt. Meistens sind ja auch solche familiären Sammlungen, gibt es ja auch viele Beispiele, durch Erbschaftseinflüsse verloren gegangen, weil da viele Erben waren und die Ansprüche dazu gestellt worden sind. Das war eben das Glück, dass unsere Sammlung immer zusammenblieb. Das kann man als positiv sagen. Wenn ich das jetzt hier so leichtfertig erzähle, natürlich hatte ich es auch nicht so ganz einfach bis zur Stiftungsgründung. Ganz klar, da kam die Stadt Dresden und sagte, naja, eigentlich gehören ja doch die Bilder dem Land Sachsen, weil nämlich mein Urgroßvater im Testament verfügt hat, wenn es keinen lebenden Sternburg mehr gibt als Erben, dann fällt die Sammlung der Stadt Leipzig zu. Und natürlich war man vielleicht auch in Leipzig nicht so begeistert, dass da plötzlich wieder ein Sternburg erschien und sagte, nein, nein, also die gibt es noch, die Sternburgs. Aber wir haben uns eigentlich dann ganz gut geeinigt mit allem, dass wir diese Stiftung gegründet haben. Und ich kann auch eigentlich allen Betroffenen nur empfehlen, es in der Weise zu machen, um Kulturgut, was noch übrig geblieben ist, zu erhalten.
Ja, vielen Dank. Sie hatten mir vorhin gezeigt, hier, das sind auch Gemälde gewesen, die Sie zurückbekommen hatten. Ne?
Ja, ich weiß nicht, die wurden dann gezeigt irgendwie. Ne?
Haben wir die gezeigt?
Zeigen wir jetzt.
Ja, okay. Da ist. Ah, ja.
Okay. Ich halte es mal mit hoch.
Ja, können Sie mit hochhalten. Das ist unser Rocher van der Weyden aus dem 15. Jahrhundert. Eines unserer wertvollsten alten Meister, die wir hatten. Mein Urgroßvater Maximilian, den habe ich hier auch irgendwo. Jawohl, da ist er. Der war ein Handelsherr, ein wohlhabender Handelsherr, wie das so vor 200, 300 Jahren in Leipzig waren. Und diese wohlhabenden Handelsherren waren auch immer sehr bestrebt, Gemälde zu sammeln und haben auch große Sammlungen gehabt. Aber da ist, was ich vorhin schon kurz erzählte, natürlich durch Erbfolgen sind diese Sammlungen alle eigentlich verloren oder zerstreut worden. Und unsere Sammlung hatte eben durch dieses Majorat das Glück, dass es bis zum heutigen Tage mehr oder weniger erhalten geblieben ist.
Vielen Dank. Dann komme ich zur letzten Frage. Also erstmal freue ich mich, dass Sie so erfolgreich gewesen sind und dass Sie trotz all der Erfahrungen, die Sie auch machen mussten, so ein positiver Mensch und so stark geblieben sind oder dadurch geworden sind, man weiß es nicht. Und heute hier so bei uns sitzen können. Und in Ihrer Familie war es ja eben letztlich so, dass Sie das entzogene Kulturgut zurückerhalten haben. Und jetzt wurde es wieder überführt in diese Stiftung, von der ich gesprochen habe, die Maximilian Speck von Sternberg Stiftung im Museum der Bildenden Künste in Berlin. Aber sind Ihnen auch Fälle bekannt, auch vielleicht persönlich Fälle bekannt, in denen die Rückgabe von entzogenem Kulturgut eben nicht ganz so reibungslos vonstatten geht?
Ja, natürlich, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber es liegt ja auf beiden Seiten bei der Rückgabe, dass man eben nicht erreicht, was man erreichen will, ein Erhalt von Kunstgut. Und da gibt es natürlich negative Fälle. Es gibt ja bis zum heutigen Tage Riesenprozesse auch um Rückgaben von dieser Art Familien wie meiner. Das ist selbstverständlich natürlich. Und da gibt es natürlich auch viele Familien. Aber man darf auch nicht ganz vergessen, es liegt aber auch an den Betroffenen teilweise. Nicht? Wenn man da eben, gut, Sie haben gesagt, ich bin positiver denkender Mensch, aber ich habe eigentlich damit auch Erfolg gehabt, nicht? Denke ich mir einfach mal. Nicht? Wenn man auf Menschen zugeht, wenn man verhandelt, ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Kunsthistoriker, nicht? Aber ich musste mich ja nun auch mit Museumsdirektoren und Fachleuten, Wissenschaftlern unterhalten. Ich habe mir viel angehört und habe auch viel gelernt, obwohl ich beruflich komplett was anderes gemacht hatte. Sie wollten Namen von mir haben, aber
nein,
das tue ich nicht.
Das wollte ich nicht, Nein. Genau. Weil ich kenne selber natürlich auch viele Geschichten von Betroffenen und mache einfach die Erfahrung, wo es eben nicht so läuft bei Ihnen, dass es oft dann also natürlich Menschen noch frustrierter werden und diese Stigmatisierung auch weiterwirken, auch zu so einer Art Selbststigmatisierung.
Das ist auch traurig eigentlich, nicht?
Das ist traurig.
Kunst gehört der Öffentlichkeit und muss zur Verfügung gestellt werden. Übrigens darf ich zu meinem Urgroßvater kurz noch erwähnen, unser Schloss war immer zur Besichtigung frei. Also schon meine Vorfahren haben bis 1945 immer sowohl unseren großen Schlosspark wie auch die Gemäldesammlung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Also natürlich mit gewissen, wie es damals war, Bedingungen, Anmeldung. Und damals gab es ja auch gar nicht so viele Menschen, die sich für sowas interessierten. Das hat man ja auch nicht ganz vergessen, nicht? Und das Schöne ist auch in der heutigen Zeit mit unseren Museen, dass jeder kommen kann und sich die Bilder anschauen kann. Ich durfte ja heute, als ich hierher kam, noch mal durch den Bundestag gehen, wurde ich durchgeführt und so. Das ist alles heute für die Öffentlichkeit und das ist doch unser großes Privileg in unserer heutigen Zeit. Damals war das natürlich ein bisschen anders. Ne?
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir haben nachher ja noch Gelegenheit, sollte jemand noch eine Frage haben in der offenen Gesprächsrunde. Deswegen würde ich jetzt weitermachen und würde Herrn Alexander Sachse das Wort übergeben. Wie ich bereits sagte, haben im November 24 die Museumsverbände von Brandenburg und Sachsen-Anhalt eine Handreichung für Museen zu dem Thema Kulturgutentzug veröffentlicht. Darin werden die historischen Hintergründe einzelner Prominenzkategorien skizziert sowie praktische Rechercheansätze vermittelt. Einer der beiden Autoren, Herr Alexander Sachse, wird diese Handreichung nun näher vorstellen. Sie haben das Wort, Herr Sachse.
Vielen Dank, Frau Zupke. Ja, die Handreichung liegt vor Ihnen und ich will kurz dazu sagen, also das ist jetzt das Ergebnis langjähriger Forschung von meinem Kollegen Dr. Jan Scheunemann von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und mir. Wir selbst sind also in wirklich zahlreichen Museen und Archiven unterwegs gewesen, haben das erarbeitet. Und das ist konzipiert als Handreichung eigentlich für die Kolleginnen und Kollegen in den Museen, weil wir als Museumsverbände eben auch ein großes Interesse daran haben, dass diese Themen in den Museen gut bearbeitet werden. Es versteht sich aber auch, und das will ich ausdrücklich an dieser Stelle nochmal sagen, als wissenschaftlich fundierte und aber auch leicht verständliche Grundlage und Einstieg in dieses doch sehr komplexe Thema des Kulturgutsentzugs in der SPZ und DDR. Wir haben uns auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet abgesprochen und abgestimmt. Also thematisch ist dort alles eingeflossen, was jetzt gerade den Stand der Forschung wiedergibt. Kurz zur Struktur der Handreichung. Wir haben also ganz vorne, skizzieren wir die Rechtslage, diese sehr komplexe Rechtslage, die schon angesprochen wurde. Dann werden einzelne Entzugskontexte erläutert. Das werde ich nochmal gleich ein bisschen spezifischer machen. Und jeweils in jedem Entzugskontext gibt es einen historischen Hintergrund. Wie sind diese Objekte ins Museum gelangt? Welche Recherchen kann man selber anstreben, als Museumsmitarbeiterinnen und Museumsmitarbeiter? Und Fallbeispiele. Die Fallbeispiele sind auch besonders wichtig, um zu verstehen, was passiert ist. Dann gibt es natürlich eine Literaturliste und eine Liste der Red Flag Names. Das ist so ein Fachbegriff aus der Provenienzforschung. Es geht also um Begriffe, Institutionen, Namen und so weiter, die, wenn die in den Akten auftauchen und man die liest, dass man sofort weiß, okay, hier muss ich jetzt aufpassen, hier könnte ein Entzugskontext dahinter stecken. Und ein großes Benefit dieser Broschüre ist die Sammlung von Verordnungen und Gesetzen, die es seit der SPZ, also seit 1945 bis zum Ende der DDR 1990 gegeben hat und gibt, eigentlich auch noch darüber hinaus, weil auch das ERLG, was schon angesprochen worden ist, dort ist. Und diese Gesetze sind als Volltexte, als Dokumente bei uns im Museumsverband auf der Webseite einzusehen. Kurz zu den Entzugskontexten. Das unterscheidet sich jetzt etwas von dem, was Herr Deinhardt vorhin in der juristischen Handreichung gezeigt hat. Und zwar, das hat den Hintergrund, dass wir sozusagen vom Museum ausgegangen sind, welche Objekte sind in den Sammlungen da und mit welchem Hintergrund, Entzugshintergrund sind sie in die Sammlungen gelangt. Da haben wir zum einen das Thema, was gerade ausführlich angesprochen wurde, die Bodenreform. Das bezieht sich auf den gesamten Zeitraum, also auf den gesamten Komplex der Enteignung, aber auch Plünderung von Herrenhäusern, Schlössern, Gütern, großen Gütern und so weiter von 1945 an. Und diese Objekte sind auch noch in den 50er, 60er und 70er Jahren in die Museen gelangt. Das muss man also auch wissen. Die sind also auch später inventarisiert worden. Dann ein großer Bereich betrifft das Thema Republikflucht, also der nicht angemeldete Wegzug aus SPZ und DDR. Das ging also schon vor der Gründung der DDR los. Da hieß es natürlich noch nicht Republikflucht. Und da geht es also darum, welche Objekte aus diesem zurückgelassenen Wohnungseinrichtungen der Republik Flüchtlingen zum Teil in Museen gelangt sind. Ein wichtiges Thema ist auch das Verfahren in der Kulturschutzgesetzgebung der DDR. Da war es also so, wenn Sie offiziell in den Westen ausreisen wollten, mussten Sie alles, was Sie mitnehmen wollten, in langen Listen an verschiedene Behörden übergeben. Und dort wurde dann geprüft, ob irgendwas dabei ist, was nicht mitzunehmen ist. Und für die Kultursachen waren die Kulturverwaltungen zuständig. Das wurden Gutachten erstellt von zum Teil auch Kolleginnen und Kollegen aus den Museen damals, die dann gesagt haben, ja, okay, das darfst du mitnehmen oder nein, das darfst du nicht mitnehmen. Und die Objekte, die nicht mitgenommen werden durften, sind auch zu einem nicht geringen Teil in Museen gelangt. Übrigens nicht als ins Volkseigentum überführt, sondern als Leihgaben. Dasselbe betraf dann auch Erbschaften. Das wurde auch schon kurz angesprochen. Das heißt also, wenn in der DDR jemand verstorben ist, etwas hinterlassen hat und die Erben in Westdeutschland waren, die das Erbgut ausgeführt werden sollte, gab es ein vergleichbares Prozedere. Der Einzug nach Strafverfahren solche Sachen kommen in den Museen vor. Das betrifft zum Beispiel Zollvergehen, also wenn jemand an der Grenze mit einer Münzsammlung festgenommen wurde, aber eben auch Wirtschaftsstrafverfahren und natürlich nicht zu vergessen auch politische Strafverfahren, die mit Vermögenseinzug einhergingen. Und dann ist es eben auch nicht selten vorgekommen, dass diese Objekte, wenn es Kunst- und Kulturgut war, in Museumssammlungen gelangt sind. Dann gibt es noch das ist ein bisschen eine Wundertüte aus Sicht der Museen, das ist die Einlieferung der staatlichen Organe, das können sein MTS, falls das noch jemand weiß, was das ist, das sind Maschinen-, Traktorenstationen, LPGs, die kommunale Wohnungsverwaltung, die Massenorganisationen der DDR, also die FDJ, die SED und so weiter. Alle diese Institutionen können Objekte in Museen eingeliefert haben und man fragt sich natürlich, was vorkommt, wenn zum Beispiel die LPG Frohe Eintracht plötzlich einen Barockschrank in ein Museum einliefert, darf man sich fragen, wo kommt dieser Barockschrank her? Ein weiteres Thema ist staatlicher Kunsthandel. Das sind also Ankäufe und aber auch Abgaben aus Museumssammlungen an den staatlichen Kunsthandel der DDR. Und in der Folge hat dann ab den 70er Jahren das Imperium, sage ich jetzt mal, von Schalk-Golodkowski, also die kommerzielle Koordinierung mit einem eigenen Bereich der Kunst- und Antiquitäten GmbH, in großem Maße in der DDR Kunst und Antiquitäten eingesammelt. Und davon ist ein sehr geringer Teil, aber auch ein kleiner Teil in Museen gelangt. Der meiste Teil, also der ganz, ganz überwiegende Teil, ist verkauft worden gegen Valuta ins westliche Ausland. Und aus diesem Bestand der Kunst- und Antiquitäten GmbH gab es dann im Herbst 1989 und im Frühjahr 1990 eine Verkaufsaktion aus den Resten der Kur in Liquidation, wo eben sich die Museen auf dem Gebiet der DDR bedienen konnten mit Geldern des DDR-Kulturministeriums. Kurz zum Aufbau jetzt der Handreichung. Also es gibt wirklich innerhalb jedes Kapitels eben so ein kleines Unterkapitel, wie erkenne ich diese Objekte in meiner Sammlung? Gibt es gibt es spezifische Objektkategorien, genau, also wie sind das jetzt besonders Gemälde, besonders wertvolle Sachen oder Hausrat? Wo finde ich Unterlagen? Finde ich also in meinem Archiv Unterlagen und finde ich auch in anderen Archiven Unterlagen? Das ist immer ganz wichtig. Also Museen haben Hausarchive, aber viele von diesen Unterlagen sind eben auch in anderen Archiven verstreut. Und es gibt immer solche Kästen, wo so Tipps für den Umgang mit besonderen Problemfällen sind, also zum Beispiel den Personendatenschutz in Archiven und so weiter. Ein großes Plus, finde ich, dieser Veröffentlichungen sind die Fallbeispiele, die das wirklich anschaulich machen, also dass mal auch den Bereich der Paragraphen und der Theorie verlassen. Und ich würde gern ein Fallbeispiel mal pars pro toto hier ein bisschen mehr erläutern, weil es auch so symptomatisch für diesen Bereich ist. Und zwar haben wir hier die Familie N aus Frankfurt oder aus Gründen des Opferschutzes müssen wir natürlich, das hat auch Herr Deinert schon gemacht, können wir den Namen nicht nennen. Also die Familie, das ist ein Malermeister, 44-jährig, der ist 1958 mit seiner Frau und seinen beiden Kindern aus Frankfurt-Oder nach West-Berlin, über West-Berlin in die Bundesrepublik geflohen. Und sobald das ruchbar war, dass er weg war, sind also Behörden, Mitarbeiter des Rates der Stadt gekommen, haben diese Wohnung geöffnet. Es wurden Inventarlisten erstellt des kompletten Inventars und ein Teil des Inventars wurde sofort verkauft, also für 500 Mark ungefähr. Das waren also so Möbelstücke und Hausrat an die Nachbarschaft. Ein paar Sachen blieben in der Wohnung und wurden dann vom Nachmieter benutzt. Da hatte sich die Abteilung Wohnraumlenkung darum gekümmert. Und ein Teil ist an die Abteilung Sozialwesen abgegeben worden, in Treuhandschaft, alles in Treuhandschaft. Also die Sachen sind nicht enteignet worden. Und tatsächlich ist es aber so, dass es dann 1960 sich herausstellt in den Unterlagen, dass, ich zitiere mal, also die brauchbaren, wertvollen Möbel sind von der Abteilung Wohnraumlenkung dem Sozialwesen übergeben worden, während 3 Truhen, 1 Spinnrad und 1 Bild dem Heimatmuseum als Treuhänder übergeben worden sind. Dann gab es noch Bücher, eine Büchersammlung, die ist in die städtische Bibliothek gekommen. Ja, wie ging die Geschichte weiter? Dieses ganze Eigentum der Familie wurde dann nach der Anordnung Nummer 2, die AO2, die seit 1958 bis Ende 1989 gültig war, behandelt. Das heißt, das Ganze wurde dann komplizierten Wegen in Volkseigentum überführt. Das Haus wurde, obwohl es dem Staat nicht gehörte, verkauft an die Stadt Frankfurt. Und der Malermeister, der 1983 in der Bundesrepublik verstorben ist, hat die Wende nicht mehr erlebt, aber seine Witwe hat es erlebt. Und die hat 1990 einen Antrag gestellt an die Stadt Frankfurt oder auf die Rückerstattung, vor allen Dingen mit Blick auf ihre verlorene Immobilie. Es gab auch ein Verfahren vom Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen. Es gab einen abschließenden Bescheid, es wurde eine Entschädigung gezahlt, weil das Haus nicht mehr da war. Inzwischen steht dort was anderes. Aber die 3 Truhen sind in der Sammlung des Museums verblieben, weil die Familie davon keine Kenntnis hatte. Und man sieht es hier, das ist also ein Foto, was damals anscheinend, das ist jetzt ein Foto von der Karteikarte des Museums. Auf der Karteikarte steht auch explizit Eingang Republikflucht. Das steht der Name da, der volle Name des Republikflüchtigen und die letzte Adresse in Frankfurt-Oder. Und das Foto auf der Karteikarte von der einen Truhe ist ganz offensichtlich noch in der Wohnung des Republikflüchtigen aufgenommen worden, also durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums. Die Objekte sind jetzt noch im Museum Viadrina. Ja, dann habe ich, wie gesagt, die Liste dieser Red Flag Names in der Broschüre drin und die Gesetzestexte zum Download. Ich habe das schon angesprochen. Das sind einerseits, die Sie alle kennen, diese berühmten gedruckten Gesetzesblätter, die überall verfügbar sind, aber auch, und das ist auch ein großes Plus, Anordnungen, die sonst nur im Archiv zu finden sind, sind eben als Volltext dort abzurufen. Und wir hoffen, dass das ein gutes Arbeitshilfsmittel auch für die Kolleginnen und Kollegen ist, sich dem Thema zu nähern. Noch zu den Zahlen, weil immer danach gefragt wird. Ja, es ist tatsächlich so, unsere Untersuchungen haben gezeigt, und die sind wirklich repräsentativ. Das sind jetzt 4 Museen aus Brandenburg, die intensiv auch untersucht worden sind, dass sich zum Teil 3-8% der inventarisierten Sammlung in den Museen unter Verdacht eines unrechtmäßigen Entzugs gestellt werden müssen in der Zeit nach 1945. Und das, wir sprechen also von Hunderten bis mehrere Tausend Objekte pro Museum. Und das müssen Sie sich vorstellen, das betrifft im Prinzip jedes Museum, was 1989 auf dem Gebiet, fast jedes Museum, was 1989 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR bestanden hat. Wenn Sie das hochrechnen, kommen Sie auf sehr hohe Zahlen. Die Broschüre, auch das muss noch gesagt werden, ist also herausgegeben von uns, vom Museumsverband Brandenburg, vom Museumsverband Sachsen-Anhalt. Und wir haben also zahlreiche Förderer und Kooperationspartner, die das finanziert haben. Ich möchte mich ausdrücklich auch nochmal bei der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt, beim Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufweitung der SED-Diktatur und bei Frau Noke, bei unserer ja, Landesbeauftragten bedanken und auch der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, die dort Gelder dazugegeben haben, dass wir inzwischen auch schon in der 2. Auflage sind. Vielen Dank.
Mit Frau Dr. Maria Noke, Johannes Beleites, Dr. Arne Lindemann und Christiane Heinevetter. Ich beginne zunächst mit Fragen an Frau Dr. Noke und Herrn Beleites. Als Landesbeauftragte von Brandenburg bzw. als Landesbeauftragter von Sachsen-Anhalt habt ihr euch an der Finanzierung der soeben vorgestellten Handreichung beteiligt? Wie begegnet euch das Thema Kulturgutentzug im Rahmen eurer Arbeit? Willst du anfangen, Maria?
Ja, für uns war es ganz wichtig, dass diese Studie erstellt wurde. Deswegen haben wir die auch gefördert und unterstützt, weil damit zum ersten Mal richtig deutlich wurde, wie breit dieser Kulturgutentzug stattgefunden hat und wie unaufgearbeitet das Thema ist. Also wir haben ja in unserem Auftrag sowohl die Beratung von Menschen, die von politischem Unrecht betroffen waren, da greifen die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze in unserer Beratungsarbeit, und wir haben gleichzeitig den Auftrag, über Strukturen und Mechanismen der Diktatur zu informieren. Herr Deinert hat es vorhin schon deutlich gemacht, dass die rechtlichen Grundlagen ja so sind, dass die Menschen, die von diesem Entzug betroffen waren, bis 1993 oder 95 spätestens die Anträge gestellt haben müssen. Das heißt, rein rechtlich gibt es kaum noch eine Möglichkeit, danach überhaupt Anträge zu stellen. Das heißt, in unserer Beratungsarbeit spielt das erstmal nicht mehr die große Rolle. Aber gleichzeitig haben wir natürlich in Brandenburg, und das betrifft sicherlich alle anderen Bundesländer auch, in unserer Beratung das gesamte Spektrum von dem, was jetzt hier schon deutlich gemacht wurde. Also angefangen von Entzug während der Bodenreform, der Enteignung während der sowjetischen Besatzungszeit bis hin zu den Kulturgutentzügen bei Flucht, bei Ausreisen, bei Leuten, die verurteilt wurden mit Eigentumsentzug. Also diese gesamte Bandbreite gehört ja zu unserem Spektrum der Menschen, die Beratung suchen. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass das jetzt wirklich auch noch mal offen auf den Tisch kommt. Also Sie müssen sich vorstellen, angefangen mit diesem Slogan Junkerhand in Bauernland ist ja in der DDR das Eigentum, gerade auch von solchen Kunstgütern, eigentlich diskreditiert worden. Man hat es in staatliches Eigentum überführt oder da, wo es nicht enteignet wurde, sondern nur in treuhänderische Hände kam, ist es sozusagen vergesellschaftet worden. Also da ist auch eine Haltung innerhalb der Gesellschaft entstanden, dass solches Eigentum nicht rechtmäßig denjenigen gehört, sondern auch das gehört zu unserer Aufarbeitung, dass wir da deutlich machen, dass es eben Unrecht war. Also ich finde, dass dieser Unrechtskontext noch viel zu wenig in unseren Debatten stattgefunden hat. Insofern glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass das auch als Kulturgutentzug weiter erforscht wird und dass auch noch mal darüber gesprochen wird, wie man da gesellschaftlich auch damit umgeht, um den Betroffenen auch heute sozusagen ein Recht wiederzugeben, auch da, wo es rechtlich nicht mehr möglich ist. Und das, finde ich, wäre für mich jetzt auch in dieser Runde heute ein ganz wichtiger Punkt, dass wir an dieser Stelle zu einer Aussage kommen, was wir eigentlich wollen mit diesem Thema.
Vielen Dank, Maria. Das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man diesen Unrechtskontext wirklich sichtbar macht. Das Wort Kulturgutentzug hört sich immer so technokratisch an. Ne? So, man wieder hat man weggenommen, kriegt man wieder. Aber was da alles dran hing und was eigentlich davor und dahinter stand, das ist oft gar nicht so ganz im Bewusstsein. Vielen Dank dafür. Johannes?
Ja, herzlichen Dank für diese Einladung hierher und die Gelegenheit, über dieses Thema zu sprechen. Besonderer Dank an Sie, Herr Sachse, und Ihren Mitautoren. Ich bin ganz begeistert von dieser Broschüre, weil sie einen guten Überblick gibt und es eben auch für alle, die auch hier im Raum sitzen, die ja viele andere Themen auch haben, ermöglicht, in einer kurzen Form einen guten Einstieg zu bekommen. Und auch Ihnen, Herr Deinert, bin ich sehr dankbar für Ihren Vortrag, weil Sie die Situation noch mal sehr gut beleuchtet haben. Und ich kann nur sagen, wir für uns als Beauftragter jetzt hier in Sachsen-Anhalt, aber ich denke, das geht den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern nicht anders, das ist nicht unser täglich Brot, dieses Thema. Es gab natürlich auch nicht so viele Sammler und nicht so viele Erben, wenn wir jetzt so in dem großen Spektrum der Unrechtsgeschädigten uns anschauen. Insofern ist es erstmal, glaube ich, auch normal, dass es nicht täglich auf unserem Tisch liegt. Aber die Einzelfälle, wenn wir sie denn kennen, die sind doch immer sehr beeindruckend und herausragend auch. Und insofern möchte ich auch sagen, das Gesetz, was meiner Behörde zugrunde liegt, sagt ja auch, dass ich unabhängig bin. Das heißt, ich muss nicht die Landesposition jetzt teilen. Und ich würde sofort immer zur Verfügung stehen, wenn es solche Fälle gibt, wo man Kompromisse finden muss, wo man auch die verschiedenen Positionen berücksichtigen muss. Also wenn jemand an uns herantritt mit diesem Thema, dann sind wir immer dafür auch da.
Ja, danke. Jetzt würde ich übergehen zu Herrn Dr. Arne Lindemann. Sie sind Geschäftsführer des Museumsverbands Brandenburg und können somit sehr gut aus der Sicht der Museen direkt berichten. Können Sie etwas in etwa beziffern, wie viel entzogenes Kulturgut aus der SBZ- und DDR-Zeit sich in deutschen Museen befindet?
Sehr gerne. Versuche ich auf die Frage zu antworten. Es ist aber enorm schwer. Herr Sachse hat es gerade schon angedeutet. Wir haben recht gute Zahlen für Brandenburg. Also wir können abschätzen, dass wirklich ein großer Teil der Sammlung in brandenburgischen Museen hunderte, tausende Objekte pro Museum dem zuzurechnen sind. Und wenn man das mal hochrechnet auf die ostdeutschen Bundesländer, aber auch natürlich auf die westdeutschen, wir haben ja gehört, dass viel über den Kunsthandel dorthin gelangt ist, sind wir sicherlich bei mehreren 10.000, wenn nicht 100.000 Objekten, von denen wir hier sprechen.
Entzug SBZ/DDR eine adäquate, damit sie eine adäquate Provenienzforschung betreiben können?
Ich beschreibe Ihnen einfach mal unsere brandenburgische Museumslandschaft, die aber, glaube ich, stellvertretend schon für die anderen Museumslandschaften in den anderen Bundesländern stehen kann. Wir haben gut 400 Museen im Land. Diese sind hauptsächlich Museen in ländlichen Räumen, kleine Heimatmuseen, Regional- und Stadtmuseen. Und wie Sie sicherlich wissen, sind diese in den Ressourcen beschränkt. Das heißt, man schafft es, die Öffentlichkeitsarbeit, die Ausstellungsarbeit, die Sammlungsarbeit jeden Tag zu schaffen. Aber es fehlt natürlich die Ressourcen einfach, um diese Forschung zu betreiben. Nicht? Das ging uns schon so, als es darum ging, in der NS-Zeit entzogene Kulturgut zu erforschen. Und wir haben damals hier in Brandenburg den sogenannten Erstcheck entwickelt. Das heißt, dass externe Spezialisten in die Museen gegangen sind, um sich dort die Archive, die Sammlungen anzugucken, um erstmal zu beziffern, was ist denn da eigentlich vor Ort, um nähere Forschung zu betreiben. Und es hat wunderbar funktioniert. Wir haben in Brandenburg inzwischen alle relevanten Museen mit so einem Erstcheck untersucht und können da relativ genau sagen, wie zu der NS-Zeit, wie viel entzogenes Kulturgut aus der NS-Zeit dort vorhanden ist. Und sowas benötigen wir im Grunde auch für die SBZ-DDR. Und ich kann schon sagen, dass das Kulturgut, entzogene Kulturgut aus der SBZ-DDR, die Zahlen weit für Brandenburg übertrifft, als es für die NS-Zeit zum Beispiel oder den kollegialen Kontexte betrifft. Das heißt, wir brauchen externe Unterstützung und diese ist nur durch Förderung möglich. Wir haben sehr gute Strukturen aufgebaut. Inzwischen das DZK steht dort im Zentrum. Wir haben in den Bundesländern Experten und auch Strukturen aufgebaut, die diese Erstchecks durchführen, inzwischen für die NS-Zeit, für den Kolonialismus. Aber es existiert noch nicht für die SBZ-DDR und das ist unbedingt notwendig, damit die Museen hier ihrem Auftrag auch gerecht werden können.
Vielen Dank. Mit welchem Problem sehen sich die Museen konfrontiert, wenn es um die Rückgabe von entzogenem Kulturgut geht?
Ja, das Problem hat Herr Deinert schon sehr gut beschrieben. Nicht? Also wir haben eigentlich eine sehr klare Gesetzeslage, die aber, wie deutlich geworden ist, im Grunde, wenn man so wenig Recht spricht oder nicht genügend berücksichtigt die Lage vor Ort. Ich möchte es aber gar nicht als Problem beziffern, sondern ich möchte noch mal beschreiben, in welcher Lage die Museen sind. Und es ist inzwischen eine ganz andere Lage, als Herr Deinert es noch aus der frühen Zeit der 90er Jahre beschrieben hat, weil Sie haben es vielleicht mitbekommen, Museen befinden sich auch in der Transformation. Sie verstehen sich viel mehr als Orte des gesellschaftlichen Austausches, die Kontakt zu den Städten, Stadtbevölkerung aufnimmt, die versucht, die Gegenwart, mit den Menschen über die Gegenwart ins Gespräch zu kommen. Und sie sind sehr offen, moralisch und ethisch zu handeln, um diese Dinge, die in ihren Sammlungen schlummern und die unter Unrechtskontexten in ihre Sammlung gekommen sind, zu bearbeiten und mit den Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wir haben diese Handreichung vorgestellt der Presse in Cottbus. Das Stadtmuseum in Cottbus hat auch einen erklecklichen Teil von Kultur, aus entzogenem Kulturgut, gerade aus der Bodenreform, aber auch aus den späteren Jahrzehnten. Und es gab einen schönen Beitrag bei Dreisat und es gab lokale Presse. Und danach rief uns der Museumsleiter an. Er war wahnsinnig überrascht, wie viele Menschen aus Cottbus auf das Museum, auf ihn zugekommen sind mit der Frage, erzählt uns doch mal mehr darüber, wie sind die Dinge zu euch gekommen, sind vielleicht aus meinen Familien Dinge bei euch? Und es ist wirklich ein lokales Problem, über das Museen mit den Menschen ins Gespräch kommen können. Und darum versuchen wir, dies voranzutreiben, weil das unser Ansehen ist, Museen wirklich auch in der Gesellschaft relevant zu verankern. Und dieses Thema ist da sehr wichtig.
Vielen Dank für diesen interessanten Einblick auch, Herr Dr. Lindemann. Haben Sie denn, fällt mir zusätzlich ein, haben Sie denn konkrete Vorstellungen, an welchen Stellen die Politik konkret ansetzen könnte?
Es wurde schon mehrfach gesagt, es braucht, also die Museen, ich spreche mal für die Museumslandschaft in Brandenburg, wir stehen in den Startlöchern. Wir haben die Strukturen, wir haben junge Kolleginnen, Generationswechsel, die bereit sind, wirklich dort an diesen Sammlungen zu arbeiten. Wir brauchen die Ressourcen und wir brauchen den politischen Willen dazu, Fördergelder sozusagen zu geben über das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in die Bundesländer, um die Sachen zu erforschen und mit einem Wissen, das daraus generiert wird, an die Menschen vor Ort zu gehen, Fragen beantworten zu können, denn die Dinge liegen da, wir müssen sie bloß erforschen und damit können wir in die Handlung kommen und es muss der politische Wille dazu da sein, diesen Schritt zu gehen.
Daran werden wir arbeiten, zusammen. Dann Frau Christiane Heinevetter. Sie sind Direktorin des Museums Schloss Bernburg. Wird dort Provenienzforschung betrieben?
Ich gehe davon aus, dass Sie das Museum Schloss Bernburg nicht kennen. Deshalb vielleicht noch zwei Worte dazu, damit Sie wissen, wovon wir sprechen. Unser Museum ist ein klassisches Stadtmuseum, 1893 gegründet. Wir sind in einem Schloss ansässig, dem Schloss Bernburg, und wir haben so eine ganz klassische Mehrspartensammlung, also alles, was Sie sich vorstellen können, befindet sich auch in unserem Haus als Sammlungsgegenstand. Noch dazu gehören wir zu einer Tochtergesellschaft der Stadt, das heißt also, wir müssen immer auch auf die finanziellen Möglichkeiten besonders achten. Und wir sind ein sehr kleines Haus, das heißt, wir haben 2,5 Mitarbeiter in der Verwaltung und eine einzige wissenschaftliche Mitarbeiterin, das bin ich. Sie haben also jetzt schon einen Eindruck davon, was so ein klassisches kleines Haus, wie es auch in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen, eben irgendwo auf dem Land existiert, mit welchen Herausforderungen es konfrontiert wird. Und ja, wir wissen um die Bedeutung von Provenienzforschung, aber wir haben einen wahnsinnig aufwendigen Alltag mit sehr, sehr vielen Aufgaben, sodass Provenienzforschung eigentlich bei uns bisher nur stattfinden kann, wenn sie extern gefördert wird. Dazu gab es 2018 ein Projekt, einen Erstcheck zu NS-Raubgut in unserem Haus beziehungsweise in 15 Museen in Sachsen-Anhalt. Und da sind auch die ersten Verdachtsfälle aufgefallen, nicht nur im Bereich NS und koloniale Kontexte, sondern tatsächlich auch im Bereich SBZ und DDR.
Wie gehen Sie denn mit Gegenständen um, die eine problematische Provenienzgeschichte aufweisen?
Es ist grundsätzlich so, dass wir da keine Unterschiede zu unseren anderen Sammlungsgegenständen machen. Wir versuchen, alles zu bewahren und so gut es eben geht, zu erforschen. Das Erforschen geht am besten durch externe Fördermöglichkeiten. Wie gesagt, wir hatten dieses NS-Provenienzforschungsprojekt in unserem Haus und dann im Anschluss eine Masterarbeit, die sich dann auch nochmal mit einem speziellen Fall beschäftigt hat. Und so konnte man dann ein wenig sich mit diesen Gegenständen beschäftigen und vor allem einfach in den Inventarbüchern und bei den Karteikarten schauen, wo sind hier diese Verdachtsfälle. Und letztendlich ist es so, dass wir, wenn wir solche Verdachtsfälle nachweisen können und diese Objekte dann in Ausstellungen gezeigt werden, das einfach in den Beschriftungen kennzeichnen, dass wir hier vielleicht sogar einen Namen nennen können, aus welcher Familie diese Objekte stammen oder wenn sie zum Beispiel aus der Bodenreform stammen, von welchem Schloss sie auch zu uns gekommen sind.
Die Frage, mit welchem Problem sich Ihr Museum konfrontiert sieht, wenn es um das Thema Kulturgutentzug geht, hat sich ja schon weitestgehend beantwortet. Fällt Ihnen darüber, also das sind ja vor allem die Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, fällt Ihnen darüber hinaus noch etwas anderes ein, was Ihnen was Sie noch problematisch finden?
Also absolut, die Ressourcen sind der Hauptanteil.
Ja, ja.
Man muss dazu sagen, dass die Erforschung sehr langwierig sein kann. Also es streckt sich zum Teil dann auch über Jahre, weil man muss in viele Archive gehen, man muss die Hausarchive durchprüfen. Es ist alles auch eine Frage des Glückes, und denn oftmals begegnet man dann Menschen tatsächlich eher mit Glück, als dass es dann tatsächlich über Archivrecherchen funktioniert. Wir haben einen sehr schönen Fall, ich darf auch den Namen nennen, da wir tatsächlich Kontakt haben zu der Familie. Wir haben den Fall Fivé, Dr. Karl Fivé. Die sind 1952 aus Bernburg geflohen und haben ihren gesamten Hausstand zurückgelassen, und ein großer Teil davon ist bei uns auch ins Museum gekommen. Allein 233 Akten befinden sich im Stadtarchiv, und alleine das durchzuarbeiten ist wirklich aufwendig. Und dann gibt es immer wieder Widersprüche, weil die Aktenlage im Stadtarchiv sagt zum Beispiel, dass 87 Objekte bei uns im Museum sein müssten. Heute zählen wir aber 50. Das heißt also, auch da sind wir uns manchmal sehr unsicher, wenn wir uns die Objekte anschauen, die in dieser Zeit, also zwischen 1952 und 1990, in unser Haus gekommen sind, inwiefern sie vielleicht doch noch zu solchen Kontexten gehören. Also es ist eine große Unsicherheit, die immer bei diesem Thema auch mitschwingt. Und was auf jeden Fall ein Problem ist, ist einfach die Situation, dass die Öffentlichkeit so wenig über dieses Thema weiß. Denn unser Museum ist gerade sehr schön und neu, aber wir hatten ein klassisches DDR-Museum vorher mit Biedermeierzimmer und Barockzimmer. Und da waren natürlich die Möbel ausgestellt, die zum Teil auch aus der Bodenreform gestammt haben. Und bis heute kommen Menschen in unser Museum und sagen, wo sind denn die schönen Möbel, die wir alle noch sehen und gesehen haben und die wir kennen. Und einfach zu erklären, wie die Zusammenhänge sind, ist natürlich dann nicht ganz einfach, weil den Menschen dieses Thema oft tatsächlich zum ersten Mal begegnet.
Es ist ja eigentlich eine gute Gelegenheit, ne? Also ja, so absurd, wie es vielleicht klingen mag, aber genau daran zu erklären, ne?
Genau.
Ist eigentlich
deshalb praktisch. Ist diese Öffentlichkeitsarbeit ein ganz wichtiges Thema für uns. Mein Vorgänger hat zu dem Fall Fivé auch einen Vortrag gehalten bei uns im Haus. Und das hat dazu geführt, dass eine Zeitzeugin auf uns zukam. Und zwar eine Zeitzeugin, die zurückgeblieben ist in Bernburg. Also die Familie Fivé ist in den Westen gegangen und die Zeitzeugin hat daneben gewohnt. Ich darf auch ihren Namen sagen, weil, wie gesagt, wir haben sehr gute Beziehungen. Das ist Gudrun Tschernay. Und sie hat als Kind noch die Wohnung der Familie Fivé erlebt. Sie konnte berichten, wie die Möbel noch in dieser Wohnung standen. Und nur durch die Öffentlichkeitsarbeit sind wir ja zu dieser Person gekommen, zu dieser Zeitzeugin. Das ist also auch ein großer Gewinn.
Vielen Dank auch Ihnen für diese wirklich aus der Praxis, aus dem Alltag sehr interessanten Beispiele und Ansätze auch, dass es sehr komplex ist, das Thema. Von Ressourcen bis hin zu, wo ist denn die Couch geblieben, ne? Und ja, gerne. Wolltest du was? Ja, einmal.
Also ich würde das jetzt gern noch mal unterstützen, was auch jetzt von Seiten der Museumsleute gesagt wurde. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden, um auch diesen Teil des Kulturgutentzuges als ein aufzuarbeitendes Thema neben NS und Kolonialismus deutlich und stark zu machen. Und es fehlt einfach an Transparenz, es fehlt an Unterstützung der Museen, die ja bereit sind, daran zu arbeiten. Und das ist deswegen wichtig, weil wir wirklich diesen Unrechtskontext in unserer Gesellschaft offenlegen müssen. Also die Forschung muss unterstützt werden. Wir brauchen eine Transparenz und eine Öffentlichkeit für diese Unrechtskontexte. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob die Museen dann bereit sind, auch freiwillig möglicherweise Objekte zurückzugeben, wo eben deutlich wird, dass es ein unrechtmäßig entzogen wurde. Also diese gesellschaftliche Debatte und die politische Unterstützung, die halte ich für total wichtig. Und wenn ich den Koalitionsvertrag richtig gelesen habe, steht da ja auch drin, dass dieser Bereich des Kulturgutentzuges jetzt stärker in den Blick genommen werden soll. Und das ist mein Appell an die Abgeordneten, da wirklich auch tätig zu werden.
Runde. Aber bevor wir damit starten, möchte ich mich noch einmal bei allen hier Teilnehmern dieser Runde ganz herzlich bedanken für Ihre Beiträge und für die Einsichten, die Sie uns damit gegeben haben. Und eröffne damit den letzten offiziellen Teil der heutigen Veranstaltung mit der offenen Runde. Herr Schwiderski wird die Liste führen. Herr Volkmann.
Ja, herzlichen Dank auch für den Überblick über dieses sehr komplexe Thema. Ich kann Ihnen versichern, dass, wenn auch mit Blick auf den Koalitionsvertrag, das definitiv ein Thema sein wird, dem sich die neue Bundesregierung annimmt. Denn BKM hat sich ja, der neue Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, auch schon dahingehend geäußert, dass das Thema Erinnerungskultur, Aufarbeitung beider deutschen Diktaturen ein Schwerpunktthema sein wird. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da keine blinden Flecken haben. Und dementsprechend vielen Dank, dass Sie das auch zeitig so zu Beginn der Wahlperiode organisiert haben. Ich hätte eine Frage mit Blick auf das Thema Provenienz und Restitution. Wir haben jetzt hier sehr stark den Blick auf die deutsche Museumslandschaft gewendet. Wir wissen aber, dass SED-Raubkunst, ja durch die KOKO, das wurde ja auch von Ihnen, Herrn Deinert, oder von anderen Panelisten erwähnt, ins Ausland verkauft wurden und dem deutschen Besuchspublikum damit auch entzogen wurden. Gibt es Forschungsansätze, einmal zu ermitteln, wie groß der Kulturgutverlust ins Ausland war durch die KOKO, und zum anderen, welche europarechtlichen, völkerrechtlichen Möglichkeiten gibt es denn aus Ihrer Sicht oder welche Instrumente wären wünschenswert bei diesen Geschäften, wenn zumindest nicht eine Restitution möglich ist, mit Blick auf Provenienz und Rückerwerb eben Klarheit zu schaffen und dieses Kulturgut wieder nach Deutschland zu holen?
Herr Deinert, wollen Sie die Frage beantworten? Das
ich werde sie einfach so gut wie es geht beantworten. Wir haben, wie schon ausgeführt, derzeit nur die Möglichkeit, Grundlagenforschungsprojekte zu starten. Das haben wir zunächst versucht mit Blick auf die westdeutschen Museen, denn das war auch sehr schwierig, im Anfang überhaupt Sammlungen oder Museumsverbände auch zu finden, die den Blick auf die westlichen Museen richten, weil natürlich dort immer gesagt wurde, es ist ja in den Inventaren nicht zu sehen, dass etwas unmittelbar aus der DDR in die Sammlung kam. Also das war schon sehr schwierig, überhaupt dort Forschungsansätze zu setzen. Und mit Blick auf die ausländischen Sammlungen haben wir bisher nur Hinweise. Also wir wissen, weil wir auch Projekte dazu begonnen haben, dass natürlich über die internationalen Auktionshäuser, also wie Sie kennen, Christie's und so weiter, selbstverständlich sehr viel aus der DDR, wie überhaupt aus dem Ostblock, verkauft wurde. Dann aber zu finden, in welchen Sammlungen sich diese Objekte heute befinden, das wäre ja noch mal ein weiterer Schritt, den wir bisher nicht gegangen sind, weil uns erstmal nur interessieren durfte, was ist zur Zeit SPZ-DDR passiert, wie hat man Kontakte in den Westen geknüpft, wie sind die Dinge aus den Privatzusammenhängen oder den Museumssammlungen auf den Kunstmarkt gelangt. Und das wäre sozusagen noch eine Aufgabe für die Zukunft. Was die Rückholung anbelangt, da sehe ich im Grunde keine Perspektive, dass man also eine ausländische Sammlung, denken Sie zum Beispiel in den USA, irgendwie mit Rückforderungsbegehren konfrontiert. Aber immerhin über diesen Fall zu reden, dürfte ja auch die ausländische Sammlung sehr interessieren, weil das ja eigentlich, da ja eigentlich der Fall sein müsste, Sie haben ein Objekt, Sie wissen über die Geschichte ab dem Ankauf im Grunde auch nichts rückblickend. Insofern läge da aber zumindest ja die Chance, mit ausländischen Sammlungen ins Gespräch, in Kontakt darüber zu kommen und verschiedene Wissensanteile einfach zusammenzulegen und dann zu einer sauberen Provenienzgeschichte wenigstens zu kommen, um über diese Fälle reden zu können. Also um sich klarzumachen, was ist passiert, in welchen Ausmaßen ist es passiert und dafür dann auch Beispiele nennen zu können.
Vielen Dank, Herr Deinert. Es gibt eine Wortmeldung von Johannes Beleites.
Ich würde diesen Punkt von Ihnen, Herr Volkmann, gern noch unterstützen wollen. Wir brauchen dringend eine Forschung zu diesem Bereich kommerzielle Koordinierung. Wir brauchen auch die Voraussetzung, das heißt eine Stärkung des Stasi-Unterlagenarchivs im Bundesarchiv für den Forschungsbereich und eventuell eben auch eine ich sage jetzt mal, Liberalisierung des Forschungszugangs, weil wir eben viele Fragestellungen, die jetzt aufkommen, im Stasi-Unterlagengesetz ja nicht so genau berücksichtigen konnten damals. Das heißt, vieles sollte man einfach den Zugang freier gestalten. Und da müsste man sicher das auch nochmal machen. Wir können ja jetzt nur sagen, die Kunstgegenstände, die in den Museen sind, sind ja, da sind ja sozusagen die Betroffenen und die Erben und so weiter in gewisser Weise gut dran, weil nicht weit von hier in Mühlenbeck gab es halt ein großes Lager von dem Bereich kommerzielle Koordinierung, Schalke-Lutkowski, wo es quasi regelmäßig Verkäufe gab, wo in Bussen aus West-Berlin Kunsthändler hingefahren wurden, wo diese Dinge geblieben sind oder was dort überhaupt hinkommt. Das ist ja nicht aussichtslos, das herauszufinden, weil dem lagen ja in der Regel Strafverfahren zugrunde. Das heißt, da gibt es mit Sicherheit auch Listen von beschlagnahmten Kunstgut. Und ich halte das nicht für aussichtslos, dass man dieser Frage auch nachgehen kann. Aber es muss eben auch gestärkt werden, sowohl durch eine Mittelzuwendung als auch durch die Bedingungen der Forschung in den Archiven. Das betrifft auch nicht nur das Stasi-Unterlagenarchiv.
Vielen Dank, Johannes. Es gibt eine Wortmeldung von Frau zu Eulenburg. Bitte.
Vielen Dank für die vielen spannenden Beiträge. Amelie zu Eulenburg, Bundesstiftung Aufarbeitung. Ich habe eine Frage an Matthias Deinert. Wir haben ja im Februar in der Bundesstiftung den Fachtag Enteignung durchgeführt. Der war sehr ertragreich. Ich denke, da ist auch zu einigen neuen Erkenntnissen gekommen. Ein Thema war die Situation in den Landesvermögensämtern. Könnten Sie das noch mal ganz kurz skizzieren, wie da die Lage ist, wenn wir zur Zugänglichkeit zu Archiven darüber sprechen? Ist das auch ein wichtiges Thema, was ich hier sehe?
Kann ich gern machen. Die Situation ist bunt schillernd. Also einige der Landesvermögensämter sind ja bereits abgewickelt, die gibt es gar nicht mehr. Also zum Beispiel das Mecklenburger Landesvermögensamt ist geschlossen worden als erstes im Jahr 2011. Die Aufgaben, die noch übrig waren, sind übernommen worden vom Finanzministerium, aber die Aktenbestände sind im Grunde für die Forschung heute nicht zugänglich. Und es gab neben den Landesvermögensämtern natürlich auch also auf der kommunalen Ebene Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen. Auch die hatten Aktenbestände. Dort sind einige der geschlossenen Ämter, die Archivalien davon, in die jeweiligen Archive gelangt. Das sind Stadtarchive, das sind Kreisarchive. Und nicht immer hat man diese Archivalien für aufhebenswert gehalten. Also da ist mit Verlusten schon zu rechnen. Andere sind weiterhin aufbewahrt worden, aber heute nicht verzeichnet, weil sie immer noch Sperrfristen unterliegen oder weil die Kapazitäten dafür nicht ausreichen. Und dieses bunt schillernde und einige Landesvermögensämter gibt es ja auch noch. Also Sachsen-Anhalt zum Beispiel in Halle hat sein Vermögensamt noch und eben auch die Akten. Und als DZK in Magdeburg ansässig hatten wir die Idee, im Zuge unserer Grundlagenforschung auch Kontakt mit dem Landesvermögensamt in Halle Kontakt aufzunehmen und zu fragen, ob die Akten nicht, bevor sie in einem Archiv landen und dort natürlich nach archivwissenschaftlichen Grundsätzen bewertet werden, verzeichnet werden, ob man nicht vorher, also an der Schwelle zum Wechsel ins Archiv, ein Projekt schalten kann, was mit dem Blick der Provenienzforschung schon kenntlich macht, was wäre für eine spätere Provenienzforschung wichtig aufzubewahren. Und das wären ja mitunter auch Archivalien, die gar nicht als solche Archivalien gelten. Also zum Beispiel Fotokopien, die der Betroffene geliefert hat, wo er zum Beispiel aus Familienbriefen Ablichtungen geliefert hat, um seinen Anspruch zu untermauern. So etwas würde ein Archiv, weil es eine Fotokopie ist, gar nicht als archivwürdig erachten. Durch dieses vorgeschaltete Projekt, was wir jetzt in diesem Jahr 2025, sobald der Bundeshaushalt steht, also dieses Projekt soll in diesem Jahr beginnen und mit Blick auf, also mit Blick der Provenienzforschung auf diese Aktenbestände klären, was für die Zukunft aufbewahrt werden kann. Und ja, was diese anderen Aktenbestände anbelangt, also von diesem Larow in Halle abgesehen, kann ich einfach zu wenige gesicherte Aussagen machen. Da habe ich tatsächlich nur Hörensagen erhalten, wie ich es Ihnen gerade wiedergegeben habe. Also einige Aktenbestände schon gar nicht mehr existent. Andere liegen in den Archiven, noch nicht verzeichnet. Andere Archive sind einfach ratlos, in welcher Weise sie die verfügbar machen sollen. Ja, so sieht das Bild aus. Und da müssten auch wir uns Gedanken machen, wie wir vielleicht das, was noch zu halten ist, für die Forschung zumindest so zusammenhalten, dass keine Lücken entstehen, die uns dann später bei der Forschung wieder auf die Füße fallen, weil wir sie mit neuem Geld und mit neuem Aufwand erst wieder zu schließen versuchen müssen.
Vielen Dank, Herr Deinert. Herr Sachse.
Ja, ich wollte noch mal ein Statement loswerden, was mir sehr persönlich auch sehr wichtig ist oder uns als Museumsverband auch wichtig ist. Wir reden jetzt viel über Akten und auch über die Objekte in den Museen und die Bereitschaft der Museen, diese auch zurückzugeben. Wir müssen tatsächlich sagen, uns läuft auch ein bisschen die Zeit davon. Ich finde, das ist auch wichtig, dass das die Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Bundestag auch noch mal auf dem Schirm haben. Es ist tatsächlich so, wir sind jetzt 80 Jahre nach dem Kriegsende, 35 Jahre nach dem Ende der DDR. 35, ja. Und es ist so, dass wir anders als zum Beispiel bei den Entschädigungen aus der NS-Zeit jetzt noch Menschen entschädigen können, die noch leben oder deren erste Nachfahrengeneration, also die Kinder. Wir können die noch persönlich entschädigen. Wir können denen die Objekte noch zurückgeben, die sie selber noch vielleicht in ihrer eigenen Wohnung stehen haben sehen, als Kinder oder eben auch als Erwachsene. Ja? Also wir reden. Herr von Steinberg ist ja ein gutes Beispiel, aber es gibt natürlich auch gerade für die jüngere Zeit, also die 50er, für die 60er Jahre, gibt es noch viele Familien, die wir relativ problemlos ermitteln können, weil wir ja in den Museumsinventaren die Adressen haben, wo die hingezogen sind. Wir wissen, wo die 1958 gewohnt haben, in Düsseldorf oder sonst wo. Das lässt sich ohne Probleme rausfinden. Wir brauchen einfach die Ressourcen dafür, das auch zu tun und vor allen Dingen die rechtliche Sicherheit, das zu tun. Das ist ein Riesenproblem. Die Museen sind bereit, diese Objekte zurückzugeben. Sie dürfen es nicht tun, weil die Träger, die Kommunen dazu keine juristische Grundlage haben. Also es ist wirklich wir dürfen nicht zu lange warten. Wieder.
Vielen Dank, Herr Sachse. Herr Dr. Frömming hatte noch sich gemeldet. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank an alle Berichterstatter, insbesondere auch an Herrn Freier Speck von Sternburg als Zeitzeuge oder auch Betroffener. Frau Zupke, das ist sehr verdienstvoll, dass Sie diese Anhörung organisiert haben. Ich muss sagen, ein bisschen beschämt uns das natürlich auch als Abgeordnete. Ich gehöre dem Kulturausschuss an. Eigentlich hätten wir diese Anhörung längst veranstalten sollen. Wir hatten Anhörungen und Fachgespräche natürlich zur Provenienzforschung im kolonialen Kontext, im NS-Kontext und so weiter und so fort. Aber das hier haben wir noch nicht gemacht. Aber die neue Legislatur hat ja gerade erst begonnen. Ich hoffe mal, dass wir das Thema dann auch gemeinsam noch mal aufgreifen werden. Was ich gerne noch mal fragen würde, ich weiß jetzt nicht genau, wen ich adressieren soll mit der Frage, am ehesten wahrscheinlich die Museumsvertreter. Hier haben wir es ja nun mit Gegenständen zu tun, die sind in Deutschland, sind in Museen und man kann sie Bürgern zurückgeben, die auch in Deutschland wohnen. Das ist relativ einfach. Oder auch wenn wir bereit sind, Kunstgegenstände in andere Länder zurückzuführen, wo sie ursprünglich herkommen. Nun sind aber auch 1945 folgende große Mengen an Kunstschätzen, wertvollen Büchern beispielsweise aus der preußischen Staatsbibliothek genauso geraubt worden, befinden sich heute in der Sowjetunion sage ich, in Russland, also in Putins Machtbereich, da wird man schwerlich drankommen. Aber es befindet sich auch viel in Polen beispielsweise, die Berlinka in Krakau. Wie schätzen Sie das ein? Darf man darüber sprechen? Muss man darüber sprechen? Sollte man schauen, was eigentlich hierher gehört? Oder ist das ein Tabuthema?
Ich denke, sprechen kann man aber alles. Aber ich sehe, es gibt jemanden, der diese Frage beantworten möchte.
Ja, und kann. Sehr gerne. Wir haben uns als Verband, als Forschungsthema schon seit mehreren Jahren auch mit den Kriegsverlusten in brandenburgischen Museen beschäftigt. Sie wissen, dass zu Brandenburg die Neumark gehörte, also auch Museen, die heute in Polen liegen. Wir haben diese Forschung sehr eng mit den polnischen Kollegen zusammen betrieben. Das heißt, es gab Austausche über Sammlungsbestände, wer hat was, wo liegt was. Und unser Ziel ist es natürlich, auf in keinster Weise Kulturgut aus den polnischen Museen zurückzuverlangen, sondern uns geht es darum, Kenntnisse und Wissen auszutauschen, miteinander mit den polnischen Kollegen zusammen ein Verständnis zu entwickeln, was zu dieser Zeit passiert ist, wie die Kulturgutflüsse waren und uns einfach darüber auf den Stand zu bringen. Wir reden immer viel über Rückgabe. Das ist auch in diesem Fall überhaupt nicht unsere erste Intention, sondern es geht wirklich darum, Wissen zu schaffen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, mit diesem Kulturgut umzugehen, über Leihgaben, über gemeinsame Projekte, über einfach gemeinsame Ausstellungen, auch im digitalen Bereich. Also uns geht es darum, eine gemeinsame Lösung zu finden dafür und nicht in erster Linie über Rückgaben zu sprechen. Wenn wir jetzt zu der SBZ DDR zurückkommen, mein Kollege hat es gesagt, natürlich geht es darum, darüber zu sprechen, Dinge zurückzugeben, wenn die Familien es möchten. Aber ich sage immer, der Regelfall ist, dass man zusammen mit der Bevölkerung vor Ort Lösungen findet, dass die Sachen im Museum bleiben. Die Leute wollen ja gerne, dass die Dinge im Museum bleiben, Herr. Sie haben es vorhin so schön gesagt, Kulturgut ist für die Öffentlichkeit da und darum muss es ins Museum kommen und das wissen die Menschen auch. Und in der Regel ist es so, dass man eine gemeinsame Lösung findet, dass die Dinge im Museum bleiben mit einer Geschichte, die sie erzählen und die sie dann erzählen können. Und das ist eigentlich unser Anliegen, genauso auf Ihre Frage hin.
Vielen Dank, Herr Lindemann. Ich würde vorschlagen, wenn jetzt nicht etwas ganz Dringendes noch jemand auf dem Herzen liegt, würde ich ein paar Schlussworte sagen, würde den offiziellen Teil dieser Veranstaltung beenden und dann wäre noch circa eine halbe Stunde Zeit zum Austausch, wer möchte. Und ja, erstmal bedanke ich mich natürlich noch einmal ganz herzlich für Ihr Kommen und diese breite Resonanz ist ja auch ein wichtiges Signal an die Betroffenen, dass dieses Thema auch fraktionsübergreifend und gesellschaftlich auf großes Interesse stößt. Das ist eben, das Fachgespräch hat gezeigt, dass es wichtig ist und wichtig bleibt, sich mit diesem Thema weiterhin intensiver auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und in der Aufarbeitung des Kulturgutsentzugs wurde, das haben wir heute gesehen, in den letzten Jahren einiges erreicht. Gleichzeitig ist die Situation gerade mit dem Blick auf die Betroffenen weiter nicht zufriedenstellend. Sie sagten das Thema fortgeschrittene Zeit, also das sitzt uns natürlich bei allen Themen, aber auch bei diesen immer im Nacken. Und wir brauchen eine Forschung, insbesondere eine Forschung, eine Förderung der Forschung, insbesondere zu den Beständen in den unterschiedlichen Einrichtungen. Die Aufklärung über die Hintergründe ist weiterhin eine zentrale Aufgabe. Da komme ich mal auf das zurück, was auch Frau Noke sagte. Die gesellschaftliche Sicht auf den Unrechtscharakter des Kulturgutsentzugs zu stärken bzw. zu schärfen oder vielleicht bei manchen Menschen auch überhaupt erstmal herzustellen. Gleichzeitig braucht es Wege des Austauschs zwischen den Betroffenen, den Einrichtungen und in denen das entzogene Kulturgut verwahrt ist. Und es ist aus meiner Sicht auch wichtig, sich zu prüfen oder sich damit auseinanderzusetzen, wie ist denn die rechtliche Stellung, wie kann denn die rechtliche Stellung der Betroffenen auch noch einmal gestärkt werden. Und gerade mit dem Blick auf den Koalitionsvertrag wird uns das Thema in der Wahlperiode ja auch weiter begleiten, also zum Glück auch mit dem Blick auf den Koalitionsvertrag. Und deswegen freue ich mich auf weitergehende und kommende Beratung. Und noch einmal herzlichen Dank an alle. Und es ist auch